Leviten lesen. Wer kennt diese Redewendung nicht? Aber was hat es eigentlich damit auf sich? Und wer weiß schon, dass dieses Wort einen biblischen Hintergrund hat. Die Leviten lesen. Und dann kommt auch das ins Spiel, was wir gerade gehört haben, das Bläservorspiel. Du bist heilig. Du bist heilig, Gott. Alle Welt schaue auf dich. Im Namen dieses Gottes sind wir zusammen, im Namen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt, auch nur ein Werk seiner Hände. Amen. Wir singen oder hören das erste Lied, ein mittlerweile auch bekanntes Lied, wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde. Worte nach Psalm 112. Glücklich ist, wer sich an Gott hält und wer sich seine Gebote zu Herzen gehen lässt. Glücklich ist, wer anderen Gutes tut und der das Seine dazu tut, die Not zu wenden. Glücklich ist, wer den Armen gibt und sie an dem teilhaben lässt, was er hat. Glücklich ist er, weil das, was er tut, Bestand hat und unvergessen bleibt. Glücklich ist er, selbst wenn sein Weg hinabführt und er selbst in Bedrängnis gerät. Glücklich ist sie, weil Gott auch im Schlimmsten bei ihr ist und ihr die Angst nimmt. Glücklich ist sie, denn Gott wird sie zu Ehren bringen und ihr ein Ansehen geben, das nicht vergänglich ist. Glücklich ist, wer sich an Gott hält und wer seine Gebote zu Herzen gehen lässt. Wir beten. Himmlischer Vater, du siehst uns an mit den Augen der Liebe und schenkst uns so ein Ansehen, das für immer Bestand hat. Lass auch uns mit den Augen der Liebe auf unseren Nächsten blicken, dass wir ihn nicht übersehen oder vorschnell verurteilen, dass wir nicht unsere Augen abwenden, wo er in Not ist. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen. Amen. Ich werde euch schon die Leviten lesen. Grode Gang ist mal wieder in seinem Element. Ich werde euch die Leviten lesen. Grode Gang ist Bischof von Metz. Wir befinden uns in der Mitte des 8. Jahrhunderts. Finsterstes Mittelalter. Ja, so heißt es wohl schnell im Rückblick auf diese Zeit. Immer, wenn eine neue Zeit beginnt, dann wird das Alte ja eher als rückständig abqualifiziert. Und dieses Urteil hält sich dann auch hartnäckig. Dabei gab es durchaus so etwas wie eine Bildungsoffensive zur damaligen Zeit. Klöster wurden gegründet, in ihnen wurden antike Schriften abgeschrieben und der Nachwelt so erhalten. Es gab Schulen und Latein wurde als Sprache eingeführt und eine einheitliche Schrift, auch etwas Neues. Grode Gang gehörte zu den einflussreichsten Personen in der Kirche jener Zeit. Und er war es, der auf die Idee kam, die Leviten zu lesen. Was das bedeutet, wir kennen diese Redewendung ja bis heute, aber ich vermute, nur die wenigsten wissen, was es damit auf sich hat. Die Leviten lesen. Heißt, aus dem Buch Levitikus zu lesen. Das ist das dritte Buch Mose im Alten Testament. Dieses Buch besteht fast ausschließlich aus Geboten und Verboten, aus Gesetzen und Strafbestimmungen bei Verstößen. Ich komme nochmal auf Grode Gang zurück. Er hat aus diesem Buch der Bibel Verhaltensregeln herausgelesen, und zwar für die Dorfgeistlichen. Die haben für ihr wenig Geld ihren Dienst in den Dörfern als Priester verrichtet, konnten auch schlecht lesen, waren auch nicht sonderlich gelehrt, und sie waren die ersten Adressaten der Levitenpredigt. Und so wurde dann das Levitenlesen, etwa ab dem 15. Jahrhundert, zu einer feststehenden Redewendung. Die Leviten lesen. Und wurde dann zum Sinnbild für Ermahnungen, für Strafpredigten, für Rügen und Tadel. Nicht nur für die Geistlichen, sondern für alle anderen auch. Jetzt werde ich dir mal die Leviten lesen, sagt die Mutter zu ihrem Sohn, der Chef zu seinem Mitarbeiter, der Trainer zu seinem Torwart, der Hofnarr zu den Politikern. Dann kann man aber auch was erwarten. Wir werden heute die Leviten lesen. Auch so ein Vorurteil, das sich hartnäckig hält. Altes Testament. Im Sinne von veraltet und überholt. Was sollen wir mit den Gesetzen und Verboten von vor 3000 und mehr Jahren anfangen? Es gibt doch das Neue Testament. Jesus, der doch einen ganz anderen Gott verkündet hat. Gott ist die Liebe, heißt es bei Johannes. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Doch wer sich die Mühe macht, die Leviten zu lesen, wird erstaunliche Entdeckungen machen. Kommen wir nochmal auf Jesus. Er wird von einer Person angesprochen, die sich gut in diesen Schriften auskennt. Ein gebildeter Mensch, ein Schriftgelehrter. Und dieser Mensch fragt Jesus: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Und Jesus antwortet: Was steht im Gesetz geschrieben? Also das war für Jesus auch fundamental wichtig, das Gesetz. Kein Wunder, dass das Gesetz genau in der Mitte der fünf Bücher Mose steht. Levitikus, das dritte Buch Mose. In den ersten beiden Büchern wird erzählt, wie das Volk Israel auf seinem langen und verschlungenen Weg zum Berg Sinai kommt, wo Mose die Gesetzestafeln erhält. Und die beiden letzten Bücher erzählen dann den weiteren Weg von dort in das gelobte Land. Und das Herzstück sind die Gesetze und Ordnungen. Die sind eben nicht vom Himmel gefallen, sondern gegeben von dem, der das Volk Israel befreit hat aus der Knechtschaft. Befreit zu einem neuen Leben, zu einem Leben in Freiheit. Gesetze und Gebote als Lebensordnung eines Volkes, des Volkes Gottes. Und die 10 Gebote, die sind nur ein ganz kleiner Ausschnitt dieser Gesetze. Von 613 Geboten ist insgesamt die Rede. Aber ich will noch einmal einen Blick auf die 10 Gebote werfen, weil in ihnen im Kleinen deutlich wird, was alle anderen Gebote auch betrifft. Denn die Gebote regeln das Zusammenleben der Menschen und auch das Leben vor Gott. Und beides gehört zusammen, lässt sich gar nicht trennen für das Volk Israel. Und die biblischen Autoren ist klar, Glaube an Gott ohne die anderen Menschen geht gar nicht. Und gute Taten ohne Gott greifen auch zu kurz. Beides gehört zusammen. Gott und Mensch, Glaube und gute Tat, die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu meinen Mitmenschen. Und dann gibt es so einen schönen Satz in diesem Gesetzesbuch, der das so wunderbar umschreibt. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich bin der Herr, euer Gott. Wo wir es mit Gott zu tun bekommen, da fällt der Glanz seiner Heiligkeit auch auf uns. Wo ich mich Gott nähere, da betrete ich den Raum der Heiligkeit und diese Heiligkeit umfängt auch mich. Wo ich Gott bei mir einlasse, da erfüllt er mich mit seiner Heiligkeit. Ich brauche keinen Heiligenschein und ich strebe auch nicht danach. Und scheinheilig will ich auch nicht sein. Aber heilig. Nicht aus mir heraus, sondern aus der Beziehung zu Gott. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und in dieser Beziehung zu Gott und zu anderen entsteht eine ganz neue Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Heiligen. Woran glaubst du? Und im Glaubensbekenntnis sprechen wir es ja so aus. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, an die Gemeinschaft derer, die aus dieser Beziehung zum Heiligen lebt. Und Menschen, die versuchen, aus dieser Kraft zu leben, die ihr Leben heiligen, die den Glauben leben, die heilen, was zerbrochen ist, heilig leben, heil werden und sich um Heilung bemühen, wo Gräben aufgerissen wurden, wo Brücken abgebrochen wurden, wo Hass und Hetze herrschen. Heilen nicht allein, sondern in der Gemeinschaft der Heiligen. Da, wo menschliche Herzen zerbrochen sind, wo Wunden klaffen, wo die Gesellschaft auseinanderdriftet. Heilen hat eine Kraft. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, sagt Gott. Sollen wir so heilig sein oder werden wie Gott? Sollen wir werden wie Gott? Ich glaube, da würden wir uns heillos überfordern. Für mich bedeutet heilig zu sein, gerade die Welt und die Menschen um mich herum in den Blick zu nehmen. Ich muss nicht zu einem Himmelsstürmer werden, vielmehr zu einem Menschen, der die Welt mit neuen Augen wahrnimmt und der die Welt nicht sich selbst überlässt. Ich muss auch die Welt nicht retten. Mein heilsames Wirken hat Grenzen, wird Stückwerk bleiben. Ich werde auch immer wieder scheitern und frustriert sein über nur kleine Erfolge oder gar Rückschläge. Wenn es dann auf mich alleine und auf die Menschen neben mir ankäme, dann könnten wir einpacken. Gott wird vollenden, woran wir mitwirken können. Das ist die große Hoffnung und das entlastet mich. Und dennoch werde ich die Hände nicht in den Schoß legen, solange auf dieser Erde es noch etwas zu tun gibt. Und so klingen manche Gebote von damals aus längst vergangenen Zeiten bis heute hochaktuell. So können wir die Leviten lesen. Mit dem Ziel, ein mitmenschlicher Mensch zu werden. Das meint Heiligung des Lebens, so wie es in den Leviten heißt. Jeder soll seinen Eltern mit Ehrfurcht begegnen, das heißt, die Eltern, wenn sie alt geworden sind, zu pflegen. Oder wenn es Zeit zum Ernten ist, sollst du auf deinem Feld Rest übrig lassen. Lass stehen, was am Rande des Feldes wächst. Sammle nicht ein, was von der Ernte am Boden liegt. Auch in deinem Weinberg sollst du Reste übrig lassen. Lass die Trauben hängen, die später nachwachsen. Sammle die heruntergefallenen Trauben nicht auf, sondern überlass sie den Armen und Fremden. Oder du sollst deinen Nächsten nicht unterdrücken und ihn nicht ausbeuten. Den Lohn des Tagelöhners sollst du gleich ausbezahlen. Du sollst ihn nicht bis zum Morgen behalten. Du sollst Tauben nicht mit Worten schaden. Du sollst Blinden kein Hindernis in den Weg legen. Levitikus, Kapitel 19. Rodegang übrigens war ein Benediktinermönch. Und ihre Regel, die Regel der Benediktiner lautet Ora et Labora, bete und arbeite. In dieser Reihenfolge. Denn, so sagt es Gott uns zu, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Amen. Und so singen, beziehungsweise hören wir das nächste Lied, Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht. Aus dem Gesangbuch ist das die Nummer 667. Wir singen die Strophen 1 bis 5. Wir beten. Gütiger Gott, wir danken dir, dass du bei uns bist auf unseren Wegen. Du lässt uns nicht allein, auch wenn wir geschlagen werden von den Tücken des Lebens. Wir bitten dich für uns, die wir andere immer wieder allein lassen oder uns abwenden von dem Leid dieser Welt und von den Nöten des Nächsten. Öffne unsere Augen, damit wir unsere Mitmenschen mit den Augen der Liebe anblicken und ihnen zum Nächsten werden. Wir bitten dich für die Menschen, in unserer Welt nur noch auf das Ihre schauen und die kaum den Reichtum dieser Welt wahrnehmen, weil sie das Andere oder das Fremde ablehnen. Öffne ihre Augen für die Fülle und die Mannigfaltigkeit deiner Schöpfung. Wir bitten dich für die Menschen, die krank sind, die einsam und allein ihre Schmerzen ertragen müssen. Lass sie nicht allein in ihrem Leiden und öffne den Menschen in ihrer Nähe die Augen für ihre Bedürfnisse. Wir bitten dich für die Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, öffne unsere Augen, dass wir nicht achtlos an ihnen vorübergehen, sondern auf sie zugehen und sie einbeziehen. Wir bitten dich für alle Menschen, die in unserer Welt hungern müssen oder ausgebeutet werden. Hilf uns, dagegen zu tun, was uns möglich ist. Lass uns nicht zur Ruhe kommen, bis sich die Not wendet. Und gemeinsam beten wir: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so bitten wir dich, Gott, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über unserem Leben und sei uns gnädig. Wende uns dein freundliches Angesicht zu und schenke uns Frieden. Amen. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. An diesem Wochenende feiern wir dann auch einen ökumenischen Gottesdienst vor der Kapelle Wittmershof. Wir hören noch ein Nachspiel aus Psalm 119. Dort heißt es in der ersten Strophe: O selig sind, die in Aufrichtigkeit vor ihrem Gott zu wandeln sich bestreben, die sein Gesetz bewahren alle Zeit und immer Acht auf Gottes Zeugnis geben. Heil, wer ihn sucht, von Herzen ihm sich weiht, er findet Gott und seine Seele wird leben.
Gott.